Ah, ich habe beim letzten Mal vergessen, ich bin übrigens Philipp Schneider aus der Arbeitsgruppe von Manpotlatch von nicht-neutralen Plasmen. Stand auch nicht im Internet, und deswegen, weil Sie es nicht wussten, wissen konnten. Ja. Jetzt wissen Sie es. Genau. Ja, also hier, so sieht so eine 880 Megawatt Dampfturbine aus. Ja, sieht so aus. Schön. Müssen Sie in der Prüfung nicht zeichnen können, weiß ich. Genau, was ist ja, Gas- und Turbinenprozess? Ja, was man hier macht, ist im Endeffekt, man hat eine Gasturbine, wo Brennstoff mit Luft vermischt wird. Und diese Abgase hier, die heizen dann Wasser in einem Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher wird in der Dampfturbine dann verstromt und am Kondensator wieder gekühlt. Und das, was hier zusätzlich ist, ist, dass ich hier einen zweiten Generator habe, der nämlich diese Turbine erzeugt auch Rotationsenergie, ja, wie in einem Flugzeug. Und da koppel ich halt sozusagen diese Rotationsenergie direkt aus. Ja. Das heißt also, primär ziehe ich diese Energie hier aus dem Prozess raus und kann aber später die Abgase nochmal abkühlen. Und deswegen bekomme ich dann einen größeren Wirkungsgrad. Ja. Das heißt, ich kriege hier einen Wirkungsgrad von bis zu 60%, den ich aus so einem reinen mechanischen Umwandelprozess halt nicht hinbekäme. Und das ist natürlich schön, ja, weil wir natürlich wollen, dass das alles so effizient wie möglich ist. Dann ja, gibt es verschiedene Wirkungsgrade für Gas- und Dampfkraftwerke. Und das hängt halt hier davon ab, ob das Ganze flüssig, also hier in hell sind die flüssigen Arbeitsmittel und Brennstoffe, und das sind feste. Und hier sieht man halt, dass der Wirkungsgrad halt für Flüssige sehr viel höher ist, außer man geht halt eben zu ganz, ganz großen Leistungen. Ja. Also das heißt, es gibt so Bereiche, wo sich bestimmte Arten und Weisen des Bauens sich halt lohnen. Ja. So ein Stirling-Motor für 100 Megawatt geht halt nicht, ja, und wäre dann wahrscheinlich auch gar nicht effizient. So Gasmotoren sind ganz gut, ja, über einen relativ weiten Bereich, hier bis 10 Megawatt. So ein Dampfturbinenkraftwerk, das wird erst ab hier oben relevant, ja, hier 5, 10 Megawatt. Und hier unten sieht man Brennstoffzellen, ja, die sind im kleinen Bereich. Ja, macht natürlich Sinn, je nachdem, was ich für eine Anwendung habe, möchte ich halt unterschiedliche Techniken anwenden, damit das Ganze effizient ist. Dann, genau, dann gibt es noch Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt also, wir nehmen hier Dampf, entnehmen hier an mehreren Stellen Dampf. Das heißt also, das ist so ähnlich wie mit dem Gasturbinenkraftwerk. Das heißt also, ich habe hier Mitteldruck- und Niederdruckgenerator und habe hier zusätzlich noch das Kühlwasser und kann halt aus diesen ganzen Prozessen einmal die mechanische Energie entnehmen und dann aber zusätzlich noch die Wärmeenergie, die ich aufgrund der Kühlung der ganzen in der Niederdruckturbine habe, und kam dann damit bis auf Wirkungsgrade von 90%, wenn ich es halt eben schaffe, diese Wärme zu verwenden. Ja? Also es ist so die Sache, dass ich, wenn ich mit Wasser halt nicht über 100 Grad bekomme, mit der Wärme, die ich noch übrig habe, dann kann ich das halt nur schwerlich nutzen, wenn ich daraus zum Beispiel Strom machen möchte, weil wenn ich sage, ich will das halt verdampfen, dann brauche ich halt mal mindestens 100 Grad. Wenn ich jetzt aber nebendran zufällig ein Fußballstadion hatte, dessen Rasen gerne beheizt werden möchte, ist das natürlich cool. Ja? Dann kann ich das Wasser einfach benutzen. Rasen möchte ungern 100 Grad. Der kommt ganz gut zurecht mit 20 Grad. Das heißt, also ich kann bis ziemlich niedrige Temperaturen das Wasser und diese Sache noch das eben halt benutzen. Und deswegen kann ich halt hier bis zu 90 Grad Wirkungsgrad erreichen. Genau. So, das war das der letzte Rest von der letzten Vorlesung. Sorry. Und jetzt. Genau. Gut, dann kommen wir zur Vorlesung, das ist die letzte fossile Vorlesung, glaube ich, über Kolbenmaschinen. Und Kolbenmaschinen, ja, als Motoren, da gibt es zwei recht bekannte. Die meisten Sachen werden Sie aus den Grundvorlesungen der Mechanik schon, Thermodynamik ist es, schon kennen. Und zwar der Ottomotor und der Dieselmotor. Ja, hier gibt es halt den Otto-Prozess, der damals von Nikolaus Otto erfunden wurde oder sich ausgedacht wurde. Und ja, das basiert eben darauf, dass ich zuerst isentropen Benzin-Luftgemisch komprimiere, das dann Isochor verdichte, das heißt also, ich zünde das. Dabei will sich das schlagartig ausdehnen, kann es aber nicht, weil es in diesem Kolben ist. Und deswegen wird es dann verdichtet. Dann wird es expandiert isentrop, das heißt, in dem Moment arbeitet der Kolben und anschließend wird es entspannt und die Abgasen werden abgegeben. Ja. Der Wirkungsgrad vom Otto-Prozess hängt hierbei nur von der Verdichtung ab. Ja? Das heißt also hier ätherthermisch ist 1 minus T1 durch T2. Und das kann man eben umstellen in 1 minus 1 durch Epsilon hoch Kappa minus 1. Und dieses Epsilon ist hier nur abhängig von V1 zu V2. Das heißt, je größer ich diese Verdichtung mache, desto effizienter wird mein Prozess. Und das Problem ist aber bei der Sache, einmal ist es natürlich technisch irgendwie eine Herausforderung. Ja? Je stärker ich das verdichten möchte, desto größer muss ich natürlich meinen Motor bauen. Oder desto fester muss ich auch diese Stoffe machen. Das gibt irgendwann halt mechanische Begrenzungen. Und natürlich kann ich den Kraftstoff nicht unendlich stark komprimieren, weil sonst neigt er dazu, dass er irgendwann halt selbst zündet. Und zwar nicht an dem Punkt, wo ich halt schon gerne hätte. Ja? Wenn dieser Kolben halt, bevor er ganz unten ist, anfängt zu zünden, ist blöd. Ja? Dann fliegt er wieder zurück. Schlecht. Genau. Dann gibt es den Dieselprozess. Der Dieselprozess ja, von Rudolf Diesel, der ihm seinen Namen gegeben hat, 1895 erfunden. Und hier ist es so, dass ich auch erst eine Komprimierung habe und dann eine isobare Expansion, wieder eine isentrope Expansion bei der Arbeitsabgabe und die Abgase wieder entsprechend ablasse. Und was der Unterschied ist, ist, dass hier während der isotrope die Verdichtung von reiner Luft mir meinen Faktor Epsilon gibt und während der isobare von 2 zu 3 habe ich hier diesen Wärmezugabe dadurch, dass ich halt dieses Treibstoffgemisch, das zündet halt selbst. Das heißt also, wenn ich diesen Luftgemisch nur auf eine hinreichende Dichtigkeit zusammendrücke, dann fängt es an selber zu zünden. Das heißt, ich brauche da keine Zündkerze, ich brauche da nichts, ich brauche das einfach nur zusammenkomprimieren und dann zündet sich das. Und entsprechend bekomme ich auch hier dann die entsprechenden Größen raus, die man, ja, eigentlich kennt man das irgendwie aus der Thermodynamikvorlesung. Ne? Genau. Dann hier hat man am Ende noch, ja, das kann man halt ausrechnen, wie der Wirkungsgrad ist. Der ist halt hier abhängig davon, wie die Einzelwirkungsgrade von den einzelnen Schritten sind. Ja, ich finde es immer so ein bisschen mäßig, das an so einer PowerPoint-Tafel, das heißt, es ist halt gerechnet, ja. Es kommt halt so raus. Genau. Dann. Ja, man kann das dann noch entsprechend umrechnen. Man kann die ganzen Temperaturen klammern sich dann, also kann man ausklammern, das kürzt sich alles weg. Ach, naja. Gut. Also es ist vielleicht eher was, um sich mal zu Hause anzugucken, diese Rechnung. Das ist nicht so besonders spannend. Ja, also man sieht dann, die ganzen Temperaturen kürzen sich alle weg, um dann diesen Wirkungsgrad rauszubekommen. Das, was am Ende aber relevant ist, was Sie vielleicht sich mitnehmen sollten, ist folgender Punkt. Hier ist es so, dass die Wirkungsgrade für die verschiedenen Prozesse, also der grundsätzliche thermodynamische Prozess ist ja der Carnot-Prozess und es gibt keinen Prozess, der effizienter ist als der Carnot-Prozess. Ja, das sieht man halt hier. Ja, mein ätherthermisch ist 0,8%, 0,8, also 80%. Wenn ich jetzt hier annehme, ich habe in allen Prozessen, sowohl im Otto, im Diesel als auch im Carnot-Prozess, dieselbe Minimaltemperatur und dieselbe Maximaltemperatur, 27 und 1260 Grad, und nehme hier verschiedene maximale Drücke an, also einmal 340 und 66 bar. Dann erreiche ich halt unterschiedliche Wirkungsgrade, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Prozesse unterschiedlich sind. Und was hier halt eben wichtig ist, ist, dass dieser Dieselprozess ist mit 67% theoretischem Maximalwert sehr viel besser als eben der Otto-Prozess. Ja. Das ist unter anderem ja auch der Grund, warum die meisten, also eigentlich alle schweren Lastwagen und Feuerwehrautos etc. sind halt Dieselmaschinen, einfach weil die sehr viel effizienter arbeiten, gerade bei großen Lasten. Ja. Genau, also der ideale Otto- und Dieselprozess ist so nicht durchführbar. Es gibt eben keine exakte Wärmezufuhr, also dieser Verbrennprozess ist kein Prozess, der schlagartig überall gleichzeitig passiert. Und es gibt keine perfekte Isolierung. Ja, dieser Motor, der strahlt auch Wärme ab. Und außerdem habe ich bei diesem ganzen Prozess natürlich irreversible Vorgänge und das ist halt alles eine reale Maschine. Das ist nicht alles nur reine Theorie und deswegen sieht diese reale Kolbenmaschinen-Diagramm ein bisschen anders aus. Das wäre jetzt hier der ideale Prozess. Und es ist halt so, dass diese Verbrennung nicht isochor ist. Das heißt, also hier sieht man, statt dass diese Kurve perfekt auf gleichbleibender Volumen nach oben geht, kippt die halt weg. Weil schon während der Verbrennung dehnt sich der Kolben ein Stück aus. Und das sieht man dann eben daran. Dann sieht man, dass hier der Motor auch Wärmeverluste hat. Das ist das Logische, der ist halt nicht, ein Teil der Wärme wird, geht halt eben direkt in, in den Motorblock. Und deswegen ist das hier auch nicht ideal genau gleich. Und außerdem ist es so, dass ich hier an dieser Stelle zwischendurch einmal die Abgase rauslassen muss und auch wieder neue Luft ansaugen muss. Deswegen ist hier der reale Prozess, macht hier noch so eine Schleife. Die wird natürlich möglichst klein gelassen, weil natürlich alles, was ich hier abziehe, ist natürlich schlecht, weil ich möchte diese Fläche möglichst groß haben, um einen möglichst großen Wirkungsgrad eben zu bekommen. Hier ist eben verglichen der Dieselmotor und der Ottomotor. Da sieht man halt, okay, beim Ottomotor, wenn ich dieselbe Energiemenge reingebe, wo ist jetzt der Unterschied? Gut, beim Ottomotor habe ich 35% der Energie gehen in die Abgaswärme, beim Dieselmotor nur 30%. Was auch damit zu tun hat, dass einfach der Dieselmotor bei niedrigeren Temperaturen funktioniert, dieser Dieselprozess schon. Die Kühlung und die Reibung sind ja das Gleiche. Und am Ende habe ich halt beim Ottomotor 25% Wirkungsgrad und beim Dieselmotor 30% Wirkungsgrad. Genau, jetzt, wenn ich mir angucke, was ist der Wirkungsgrad von so einem Auto, da möchte ich, also haben wir mal gemacht, ich sage, also ich habe eine mechanische Leistung von 240 Kilowatt. Ich weiß nicht, weiß jemand auswendig, wie viel PS das sind? Das sind schon ein paar, ja? Bitte? Also 300 PS. Ja, okay, also klassischer Kleinwagen, ja? Gut. Naja, gut, das ist vermutlich, ja, bei Maximalleistung 30 Liter auf 100 Kilometer Diesel hätte ich jetzt eher an LKW gedacht. 250 km/h vielleicht nicht. Also ja, 300 PS Auto, das 30 Liter auf 100 Kilometer Diesel verbraucht. Wenn das 250 km/h fahren soll, kann man die thermische Leistung berechnen. Das ist einmal meine 30 Liter pro 100 Kilometer und dann halt eben die 250 km/h. Ja. Also das rechnet man einfach dann aus. Wenn ich 250 Kilometer pro Stunde fahre, wie viel sind es dann Liter pro Stunde, wenn ich 250 Kilometer weit komme? Ja? Verständlich? Logisch? Ja. Also verbrauche ich dann also 75 Liter Diesel, wenn ich mit meinem 300 PS Dieselauto über die Autobahn 250 Kilometer im Schnitt fahre. Das wäre dann also eine thermische Leistung von 735 Kilowatt bei und das wäre dann insgesamt also ein Wirkungsgrad von 32,6%, den mein reales Auto in dem Moment hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie real das ist, dass ich ein Dieselauto habe, das mit 300 PS mit 250 über die Autobahn fährt. Aber gut. Man sieht aber, dass das halt ungefähr hinkommt. Ja? Der Wirkungsgrad in der Stadt ist natürlich viel, viel schlechter. Ja? Weil da fahre ich nicht, also ich würde gerne mal wissen, wo man 250 Kilometer pro Stunde 250 Kilometer lang durchfahren kann. Das wird, glaube ich, schwierig. Gut. Bitte? Ja, man muss sich Mühe geben. Genau, dann genau, kommen wir ein bisschen weg von dem Motorthema jetzt erstmal. Was passiert denn eigentlich mit dem Kohlenstoff in der Natur? Was ist dieser grundsätzliche Kohlenstoffkreislauf? Hier hat der Herr Potlech 3,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff einen Tag in die Atmosphäre pro Jahr netto. Das ist das, was wir sozusagen in die Atmosphäre komplett ablassen. Jetzt ist es aber so, dass es auch grundsätzlich in der Natur immer schon Quellen für CO2, also ja, wir reden eigentlich hauptsächlich von CO2, Kohlenmonoxid können wir zum Glück weglassen. CO2 gibt es ganz viele Prozesse, die das halt eben auch produzieren und es gibt auch eben ganz viele Prozesse, die auch senken sind für CO2. Also es gibt auch natürliche Prozesse, die eben CO2 aus der Luft binden. Relativ prominentes Beispiel sind natürlich Bäume. Ja? Das ist im Moment total in. Wenn ich halt eben nach Australien fliege, dann pflanze ich einfach 5 Bäume dafür und dann ist das auch vom CO2 her wieder okay. Ja, kann man so sehen. Genau, was man halt eben hat, Vulkane machen natürlich was. Das weiß man tatsächlich gar nicht, wie viel das ist, weil so viele extrem große Vulkanausbrüche hatte man zum Glück noch nicht, seit es die Menschheit gibt. Das kann man so abschätzen. Es gibt ganz viel aus Bodenausgasungen. Das wird natürlich jetzt stärker durch den Effekt, dass der Permafrostboden auftaut. Ja, das heißt also, da ist auch CO2, natürlich hauptsächlich Methan, aber auch CO2 gebunden in den Böden. Dann habe ich hier ein Gleichgewicht von der Photosynthese, Zellatmung, und habe auch ein relativ großes Gleichgewicht, ein Lösungsgleichgewicht mit dem Meer. Ja, das heißt also, ich kann Kohlendioxid auch im Wasser einfach lösen und das gibt halt ein gewisses Gleichgewicht, weil das Wasser das CO2 auch einfach wieder abgibt. Und ja, was man halt sieht, ist hier diese Bodenausgaben, Vulkaneruptionen, da gibt es halt keinen Rückeintrag. Hier diese Zellatmung, Photosynthese-Sache, da sieht man, okay, hier, das geht hoch, aber das bindet es auch wieder. Ja, das heißt also, das, was die Bäume produzieren, das wird auch wieder weg verbaut. Dieses Lösungsgleichgewicht, ja, das heißt Gleichgewicht, weil es im Gleichgewicht ist. Und hier Bäume nehmen grundsätzlich hier nochmal grundsätzlich was auf. Aber hier sieht man, ja, okay, fossile Brennstoffe, Zementproduktion, die sorgen halt in einem Ungleichgewicht in diesem Kohlekreislauf. Und ja, die Frage ist, was bedeutet das? Was hat das für Konsequenzen? Und ein Begriff, den sicherlich alle gehört haben, ist tatsächlich sehr aktuell geworden im letzten Jahr, muss man sagen, also noch aktueller, als es sowieso schon ist. Ja, Treibhauseffekt. Hat schon mal jeder gehört, glaube ich. Ja? Was ist Treibhauseffekt und was hat das mit dem CO2 zu tun? Warum ist das überhaupt wichtig? Und da ist es halt wichtig, ja, was wir jetzt auch besprechen wollen, wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen, halbe Stunde haben wir noch. Wir haben Strahlung von der Sonne, ja, ich habe es eben erzählt, der Energieeintrag von der Sonne in Form von Strahlung ist recht stark. Ja. Das ist ziemlich viel Energie, die da auf die Erde kommt. Wie ist hier die Atmosphäre zusammengesetzt, wie wirkt sich das aus, die Strahlungsgesetze, Strahlungsbilanzen, Messungen und ja, Prognosen und gegebenenfalls Aktionen. Ja. Gegebenenfalls könnte man ja irgendwas mal machen wegen dem Klima. Ja, also thermische Strahlung, jedes hinreichend große Kollektiv miteinander wechselwirkende Atome emittiert thermisch angeregte Strahlung. Ja, das heißt also, das ist im Endeffekt eine molekulare Beschreibung des thermischen Gleichgewichts. Ja. Wenn ich so eine Wolke, so eine Molekülwolke habe und ich mache die halt warm, dann strahlt die diese Wärme auch irgendwann wieder ab, weil sie die halt eben auch genauso dieser Prozess ist vollkommen reversibel, ja? Das heißt, das kann das auch wieder abstrahlen. Es gibt natürlich irgendwie ein, wenn es kein Gleichgewicht ist, also wenn ich da zum Beispiel mehr einstrahle, als das jetzt emittieren kann, dann wird das warm, ja? Und wenn ich aber weniger einstrahle, als es typischerweise emittiert, dann kühlt es ab. Ja? Wenn man jetzt so irgendwie was in den Weltraum setzt und das wird nicht von der Sonne bestrahlt, wird es halt einfach kalt und wenn man es in die Sonne setzt, wird es halt warm. Und jetzt gibt es hier das Kirchhoffsche Gesetz, also jetzt nicht das mit den Maschen und Dingsregeln aus dem Anfängerpraktikum, sondern ein anderes. Und zwar ein thermisch strahlender Körper strahlt genau in dem Maße, wie er auch absorbieren kann. Das heißt also, dieser thermische Prozess ist einfach, das ist immer dieselbe, also eine andere Seite der Medaille, die da passiert. Und das heißt, wenn ich ein Absorptionsvermögen, das kann ich definieren, das ist halt Alpha, das heißt die absorbierte Strahlungsleistung pro auftreffende Strahlungsleistung. Ja, wenn dieses Alpha 1 ist, dann ist es so, dass ich einfach komplett die gesamte Strahlungsleistung, die auf meinen Körper kommt, in den Körper aufnehme und komplett absorbiere. Das heißt, er wird schön warm. Das funktioniert natürlich sehr gut mit einem schwarzen Körper, ja, wenn der so gar keine Strahlung zurückgibt. Das heißt, so ein Ding mit Alpha gleich 1 kann man auch gar nicht sehen, weil das notwendigerweise ja alle Photonen auch verschluckt, ja, auch im sichtbaren Bereich. Und dann gibt es halt das Emissionsvermögen, das ist die Strahlungsleistung des Strahlers im Verhältnis zur Strahlungsleistung eines idealen schwarzen Strahlers. Und schwarzer Strahler ist Ihnen sicherlich im Physikstudium schon mehrfach über den Weg gelaufen. Das ist halt eben die perfekte, das ist halt der perfekte Körper, der halt sowohl perfekt absorbieren als auch perfekt emittieren kann. Der hat halt eben eine ganz bestimmte charakteristische Strahlungskurve. Und die nennt man, das ist halt eben die Schwarzkörperstrahlung. Und hier sieht man, die Sonne kann man als schwarzen Strahler bezeichnen. Das ist ja so ein bisschen irreführend, weil die Sonne ja typischerweise nicht schwarz ist. Aber man sieht halt, also hier ist eingetragen, das ist die Frequenz der Wellenlänge über die Leistung pro Wellenlänge und ja, also pro Wellenlänge. Und das ist halt je nach Temperatur gibt es halt einen unterschiedlichen Kurvenverlauf und dabei diese Kurvenverläufe sind halt absolut charakteristisch und werden durch das Wien'sche Verschiebungsgesetz beschrieben. Und an denen macht man halt eben fest, wie gut so ein Körper eben emittiert und absorbiert. Und jetzt kann man halt die Sonne als schwarzen Strahler sehen und hier ist es halt mal gezeigt. Also das Graue im Hintergrund wäre das Schwarzkörperspektrum für 5777 Kelvin. Das wäre also, wenn die Sonne ein perfekter schwarzer Strahler ist. Und oben drüber gelegt ist das Gelbe, das ist die tatsächliche Strahlungsleistung von der Sonne. Man sieht, dass das leicht abweicht. Man hat das hier aber so gefittet. Ja? Also das ist so die Idee gewesen, dass man das... Na, wo ist denn jetzt die Maus? Ah, man sieht es nicht. Die Gesamtfläche, das steht da ganz klein, sind 1367 Watt pro Quadratmeter. Das ist das, was auf der Erde ankommt. Das hat man daraufhin halt angefittet. Genau, die Leistungsdichte wird eben nach Stefan Boltzmann beschrieben. Und das zeigt eben, dass es hier C halbe über das Integral über alle Wellenlängen von der Funktion f von nü und t. Und dass diese Sache ist hier, sagt er, das ist eben Sigma t hoch 4. Und das ist eine Sache, die sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja? Das sollte man auf jeden Fall wissen, dass das Stefan-Boltzmann-Gesetz, die Strahlung, wenn so ein Körper Strahlung emittiert, das geht mit der Temperatur, mit der Potenz hoch 4. Ja, das heißt also, je heißer so ein Körper wird, desto stärker strahlt er auch diese Strahlung ab. Und ja, diese doppelte quadratische Natur dieses Gesetzes, das ist sehr wichtig. Das sollte man sich auf jeden Fall sehr gut merken. Genau. Ja, ansonsten eine andere wichtige Zahl hier, dieses S0, ja, das wird oft definiert, diese 1367 Watt pro Quadratmeter. Das ist so eine ganz typische Standardrechengröße, wenn ich sagen will, wie viel Energie kommt denn von der Sonne auf der Erde an? Und dann sagt man, das sind halt immer 1367 Watt pro Quadratmeter. Das ist die reine Strahlungsleistung, die von der Erde pro Quadratmeter auf der Erde ankommt. Und ja, das mittlere... sagt man, das ist halt die mittlere Leistung, die von der Sonne auf der Erde ankommt, ist gerade ein Viertel davon, das sind 341 Watt pro Quadratmeter. Und das ist so eine Größe, die benutzt man ganz oft, wenn man sagt, hier Solarzellen. Solarzellen wären auch eigentlich super, ja? Wenn ich nämlich sage, ich hätte 1367 Watt pro Quadratmeter Solarzelle, dann wäre das ein Problem mit den Energiesachen schon längst gelöst. Ja? Es gibt noch ein paar Punkte, die das dazu führen, dass es realistischerweise natürlich weniger ist. Genau, also man sieht hier die Sonne, die strahlt natürlich hier als Körper in alle Richtungen isotrop ab und die Erde bekommt natürlich nur diesen kleinen Teil an dieser Stelle mit dem bestimmten Abstand und deswegen kommt man auf diese Solarkonstante. Die Solarkonstante schwankt eben um 3,4%, weil sich die Erde natürlich nicht immer exakt im gleichen Abstand zur Sonne befindet. Und diese Solarkonstante berücksichtigt keinerlei atmosphärische Effekte und keine tageszeitlichen Schwankungen. Ja. Das ist einfach nur eine Rechengröße, so eine Größe. Wenn ich jetzt im Weltraum an der Stelle, wo die Erde von ihrer Bahn ist, einfach ein Quadratmeter großes Ding aufmale und gucke, wie viel Energie kommt denn da rein. Die tatsächliche Strahlungsleistung, die ich so bekomme, die hängt halt davon ab, wo ich geografisch bin und welche Jahreszeit wir haben. Am Nordpol, ja, ist es natürlich klar, im Winter ist da gar nichts. Während am Äquator das relativ gleichmäßig verteilt ist, wo auch hier nur relativ gleichmäßig, weil ich halt eben Bahnschwankungen durch die Erde habe. Und das ist halt hier eben die gemittelte Größe, dann, die man dann entsprechend zum Rechnen benutzt. Genau, dann kommen wir noch zum Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz sagt halt eben hier, dass die Emission eben von meiner Leistung geht halt eben mit Epsilon Sigma mal T hoch 4, wobei hier halt das Emissionsvermögen natürlich mit drin steht. Ja? Wenn ich so einen idealen Körper habe, so einen idealen schwarzen Strahler, dann ist das bis zu 1, ja, oder eigentlich meistens kleine 1. Und wenn ich gar kein Emissionsvermögen habe, das heißt so einen ideal weißen Körper, das wäre ja im Endeffekt ein Spiegel, ein perfekter Spiegel, der komplett die gesamte Energie reflektiert, der kann, das muss man sich dann auch klar machen, auch keine Energie abgeben, ja. Das ist so ein bisschen merkwürdig, aber der kann halt dann einfach auch nicht auskühlen. Ja. Und ja, genau, diese Konstante Sigma, die hat der Stefan Boltzmann damals dann einfach gefunden. Ja. Das ist einfach eine empirische Größe. 5,7 mal 10 minus 8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch minus 4. Und das beschreibt halt die von einem thermischen Strahlenkörper abgestrahlte Leistung pro Fläche. Ja. Also bei der Sonne, wenn wir jetzt auf der Sonne einen Quadratmeter hätten, dann wären das schon 63 Megawatt. Das wäre schon ziemlich cool, da bräuchten wir gar nicht so viele Quadratmeter, um die Energieprobleme zu lösen. Hat andere technische Herausforderungen, dass man das so nicht nutzen kann. Genau, dann ist es so, dieses Alpha und Epsilon, dieses Absorptions- und Emissionsvermögen, das ist eine Funktion der Wellenlänge. Also es ist so typischerweise so, wenn ich jetzt nicht einen perfekten schwarzen Strahler habe, dann ist es so, dass von der Wellenlänge abhängt, wie gut ich denn Strahlung an mich aufnehmen kann oder abgeben kann. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich da Moleküle zum Beispiel habe, die haben halt an verschiedenen Wellenlängen bestimmte Absorptionslinien und können da besonders gut Energie aufnehmen. Auch ein Gas muss halt thermische Strahlung da absorbieren und emittieren, indem es Absorptionsbanden oder Linien besitzt. Ja? Das heißt also, ich kann so eine bestimmte Gaswolke nicht mit einem beliebigen Licht einer Wellenlänge irgendwie aufwärmen, sondern das muss dann schon zu dem entsprechenden Gas passen. Wenn ich aber jetzt so einen schwarzen Strahler habe, dann habe ich meistens Glück, weil da habe ich ja alle Wellenlängen dabei. Ja? Da ist irgendwo diese Absorptionslinie dann typischerweise dabei. Ich kann jetzt sagen, ich nehme die Erde einfach mal an als einen schwarzen Körper. Ja? Das kann ich machen, das ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber das kommt schon ziemlich gut hin. Und dann kann ich einfach diese Formel umstellen, ja, das Stefan-Boltzmann-Gesetz, und einfach sagen, ja, wie ist denn die Temperatur? Und jetzt ist es so, dass ich hier sage, meine Leistung ist 0,7 mal die Sonnenleistung, weil das Reflexionsvermögen von der Erde ist etwa 0,3. Ja? Also das heißt, ein Drittel der Leistung, die auf die Erde trifft, wird einfach direkt wieder weg reflektiert. Und dann bekomme ich halt auch ungefähr hier 240 Watt pro Quadratmeter raus, wenn ich das entsprechend ausrechne. Und sage halt, okay, die Erde ist ein super schwarzer Körper, schwarzer Strahler, die Emission ist 1. Und dann kann ich ausrechnen, die Temperatur, die die Erde im Schnitt haben müsste, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach eine Kugel in der und im Abstand von der Sonne ist, wäre im Schnitt minus 18 Grad. Jetzt ist es halt tatsächlich so, wenn man so rausguckt, ist es meistens nicht der Fall, glücklicherweise, sondern wir haben halt eher im Schnitt, ja, das kann man ziemlich genau sagen, 15 Grad. Und weiß jetzt jemand, woran es liegt?
Ja. Treibhauseffekt.
Ha, unglaublich. Hat jemand zugehört? Genau, also hier gibt es dieses wunderschöne Bild auf den Folien. Ich weiß nicht genau, warum das an der Stelle ist. Ja, man kann sich halt vorstellen, wenn ich da Wasser reinmache und das fließt wieder ab, dann gibt es halt ein bestimmtes Gleichgewicht. Und wenn ich hier Wasser reinmache und ein Teil des abfließenden Wassers fließt wieder zurück, habe ich halt ein anderes Gleichgewicht. Und ich glaube, das soll damit gesagt werden. Und das führt eben dazu, dass wir statt 3-Sterne-Gefrierfach hier halt doch eher gemütliche 15 Grad haben auf der Erde im Schnitt, was gut ist eigentlich. Ja. Und jetzt ist dieser Treibhauseffekt ist extrem davon abhängig, was passiert in der Atmosphäre, wo halt eben dieser Treibhauseffekt passiert. Jetzt ist es aber so, dass die Erdatmosphäre eigentlich zeitlich sich fast überhaupt nicht ändert. Ja? Das heißt, wir haben den größten Teil Stickstoff, Sauerstoff haben wir noch, 23% Argon, ja? Und dann wird es schon wenig. Neon, Helium, Krypton, Xenon sind dann ganz wenige Anteile. Und das ändert sich auch nicht eigentlich. Ja? Das heißt, also eigentlich ist dieser Treibhauseffekt jetzt mit diesen Bestandteilen der Luft, dass er sich ändern sollte, ist damit überhaupt nicht zu erklären. Es gibt aber noch zeitlich variable Bestandteile von der Atmosphäre, von der Erde. Und das sind sehr, 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 sehr viel weniger. Das ist vor allem Wasserdampf. Das sind 1600 Parts per Million. Kohlendioxid, das ist genau das, was auch im Moment sehr stark da eben besprochen wird, sind 400 Parts per Million. Das ist der Wert von 2012. Der dürfte sich inzwischen auch wieder ein bisschen angepasst haben, vermutlich nach oben. Dann kommt noch Methan, das ist auch noch ein relativ wichtiges Treibhausgas, das nur 1,7 Parts per Million hat, aber trotzdem einen Einfluss darauf hat. Also man muss sich halt überlegen, das sind Spuren. Ja? Das ist jetzt verglichen mit dem Rest, aus dem die Atmosphäre besteht, eigentlich halt nichts und trotzdem hat das so einen eklatanten Einfluss. Dann gibt es noch andere Sachen hier, Wasserstoff, Ozon, ja, ich meine Ozon, jeder kennt die, oder ich weiß nicht, kennt das noch jemand, das Ozonloch, ja, Ja, das ist auch so eine Sache und das ist wirklich wenig. Und das hat so einen eklatanten Einfluss auf das, was auf unser Leben hier, ja. Also das ist schon krass. Ja, Kohlenmonoxid zum Glück und hat man sehr wenig, die Stickstoffoxid, Stickoxide, Schwefelverbindung, ja, hier saurer Regen zum Beispiel, Waldsterben, ja, das wird von den Sachen da verursacht, ja. Und das ist nur hier 100 Parts per Billion. Ja, das ist schon wenig, das reicht aber, ja. Genau, die Spurengase, also CO2, ist sehr homogen verteilt, deshalb braucht so 4 Wochen, um sich zu durchmischen. Und ja, hat eine jahreszeitliche Schwankung von 10 Parts per Million. Ja? Das heißt, von den 400 geht es mal auf 390 und wieder auf 400 oder vielleicht auf 410, ich weiß nicht wie rum, ja? Oder vielleicht nur von 95 auf 100, auf 405. Und ja, wir sagen, im Moment haben wir einen jährlichen Anstieg von 1,3 bis 1,5 Parts per Million, die wir pro Jahr dazu bekommen. Ich glaube, da ist die aktuelle Zahl im Moment 2 Parts per Million dazu. Ja? Das klingt jetzt eigentlich erstmal total undramatisch. Ja? Wenn ich mir angucke, naja gut, wir sind ja schon bei 400, 2 pro Jahr, das klingt jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, dann hier, CO2 ist super unhomogen verteilt, weil die Konzentration halt eben durch Kondensation und Verdunstung gesteuert ist. Ja, das kennt man. Ja, die ganze Erde ist nicht immer gleichmäßig im Nebel oder in der Sonne oder die Wolken, das verteilt sich irgendwie lokal inhomogen. Ja. Und auch Ozon ist sehr inhomogen, weil es wird halt natürlich produziert, wenn Tag ist, durch Sonnenlicht, durch UV-Licht. Und dann ist es so, dass es nicht so eine lange Lebensdauer hat, und es dann auch sehr davon abhängig ist, wie das halt abgebaut wird und deswegen sehr, sehr unterschiedlich ist. Genau, dann sind wir hier bei den Absorptions- und also Absorptionsbanden. Und das ist eigentlich das, was hier jetzt ganz interessant wird für den Treibhauseffekt. Und zwar ist das hier der optische Bereich, ja, die optische Wellenlänge bei 0,4 bis 0,8. Also, nein, Moment, das steht denn hier gar nicht dabei. Also optisch wäre hier, ja. Und hier sieht man halt, das ist die Wellenlänge für Wärmestrahlung, ja, wenn ich die längeren Wellenlänge habe. Und hier sind jetzt verschiedene Moleküle, H2O, CO2, N2O, und das ist hier CCIF, weiß ich nicht auswendig, weiß das jemand? Das ist irgend so ein Fluor, so ein FCKW-Ding vielleicht, weiß ich nicht. Ja, chemisch bin ich jetzt hier auch nicht so firm, wenn jemand weiß, was das ist. Ja, irgendwas wird es schon sein. CH3, CH2, CO, CH3. Tut mir leid, ist irgendein Chemiker da? Schlecht. Ja, jedenfalls ist, was hier aber wichtig ist, ist, dass das so ist, dass dieser graue Bereich, ja, an dieser Stelle wird halt eben die Wellen, also die elektromagnetischen Wellen werden da absorbiert. Ja, und das heißt also, wenn in meiner Atmosphäre Wasser ist, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass von der Sonne dieser Wellenlängenbereich gar nicht bis auf die Erde kommt. Sondern er bleibt direkt oben in der Atmosphäre quasi stecken und erwärmt da lokal eben den Wasserdampf und wird dann von da auch wieder abgestrahlt. Und das ist halt so, wenn Sie sich vorstellen, in der Atmosphäre oben ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Erde nur noch erwärme, nur noch 50%, ja, oder noch weniger, ja, weil je nachdem, wie groß, das wird dann isotrop abgestrahlt und der Bereich, in den ich noch die Erde sehe, der betrifft dann noch die Erde, der Rest geht wieder direkt in den Weltraum. Und hier beim CO2 ist es so, dass es hier ganz charakteristische Banden gibt, bei denen das eben halt ja, Wärmestrahlung absorbieren kann. Und für die anderen Atome, für die anderen Moleküle ist es halt eben auch sehr charakteristisch. Und die haben halt eben dann unterschiedliche Einflüsse darauf, wie stark in welcher Höhe die Wärme eben absorbiert wird. Genau, wir hatten das hier schon, das ist also die Strahlung der Sonne, ist halt eben eine Supernäherung, ja, ein schwarzer Strahler und man hat halt die Abweichung durch Fraunhofer-Linien. Man sieht es hier auch, hier sind so Einbrüche an manchen Stellen. Jetzt ist es so, wenn ich mich jetzt hier aber auf der Erde befinde und ich halte so ein Spektrometer an die Sonne, dann ist das Gelbe jetzt das, was ich eben gezeigt habe, das ist halt eben das tatsächlich in der außerhalb der Atmosphäre gemessene solare Spektrum. Und das in Rot gezeigte ist dann das Spektrum, was ich hier auf der Erde noch quasi bekomme, was bei mir bis auf die Erdoberfläche ankommt. Und Das liegt halt eben daran, dass die Atmosphäre selber natürlich das Sonnenspektrum stark ändert. Ja? Da steht Reflexion an Aerosolen, Mi-Streuung, Rheda-Streuung und halt eben Absorption. Und deswegen ist es das so, dass man hier zum Beispiel sieht, das ist hier Ozon, O3, ja? Das macht hier so einen Einbruch. Hier sieht man eine Linie, die auf jeden Fall fehlt, ist von Sauerstoff. Wasser hat ziemlich viele absorptionsrichtig Banden und hier CO2 hat auch eine kleine an dieser Stelle. Und das hat eben diesen Effekt, dass wenn ich jetzt von der Sonne Strahlung abbekomme, dann geht ein Teil halt eben, bleibt direkt in der Atmosphäre stecken und dann wird halt eben ein Teil bis auf die Erde an dieser Stelle kommen. Und was hier, ja, hier ist es so gezeigt von irgendeiner schönen Seite. Wir reichern die Atmosphäre eben mit Treibhausgasen an dann kommt die Sonnenstrahlung. Die Erde wird erwärmt und reflektiert das Sonnenlicht als langwellige Wärmestrahlung. Ja? Das heißt also, auch der UV-Anteil wird dann auf der Erde natürlich absorbiert von den ganzen Gegenständen und Dingen, die so auf der Erde sind. Und das wird aber halt, weil es erwärmt, strahlt die Erde jetzt nicht in demselben Temperaturspektrum, wie das die Sonne tut. Ja, weil die Sonne hat halt eben 5700 Kelvin Oberflächentemperatur, die Erde glücklicherweise nicht. Ja? Die Erde hat halt nur, wie viel waren das in Kelvin? Eben 280, ja, sowas. Jedenfalls so um die 300 Kelvin. Da sieht halt natürlich das Schwarzkörperspektrum ganz anders aus. Ja? Das heißt, es ist extrem zu langen Wellenlängen verschoben. Das heißt, das, was ich hier wieder zurück emittiere, das ist Wärmestrahlung. Und diese Wärmestrahlung wird jetzt hier von Kohlendioxid, Methan und anderen Treibhausgasen bleibt die halt eben jetzt bei dem Weg raus auch wieder stecken. Ja, und deswegen erwärmt sich dann die Atmosphäre selber und diese Wärmestrahlung, die von der Sonne kommt, die kann gar nicht wieder zurück entweichen. Ja? Das heißt also, da gibt es einen Effekt, der ist so in dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nicht vorgesehen, sag ich mal. Ja? Das heißt also, hier bleibt halt eben dann die Wärmestrahlung stecken. Die Wärmestrahlung geht natürlich wieder zurück und erwärmt dann weiterhin wieder die Erde und diese Wärmestrahlung erwärmt dann wieder die Atmosphäre und das kann halt in dem Moment, kann halt quasi die Wärmestrahlung nicht mehr von der Erde entfliehen, ja, wenn man so möchte. Das heißt also, die Konzentration dieser Treibhausgase, die eben dafür sorgt, dass gerade in dem Bereich der Wärmestrahlung besonders viele Absorptionslinien liegen, die ist halt hier relevant und das ist halt hier eben dieser Bereich, ne, hier hinten. Das ist der Bereich, von dem wir reden, wenn die Strahlung in diesem Bereich von der Erde abgegeben wird, dann erreicht die gar nicht den Weltraum, sondern die bleibt halt hier. Das ist erstmal gut, weil sonst hätten wir halt im Durchschnitt eine Temperatur von minus 18 Grad. Deswegen haben wir plus 15 und plus 15 ist wohl eigentlich ganz gut, weil es ist ja eigentlich alles ganz gut im Gleichgewicht. Und wenn wir aber, ja, wie das im Moment passiert hat, eben immer mehr CO2 in die Luft, in die Atmosphäre bringen, wird dieser Treibhauseffekt halt eben stark verstärkt. Ja? Methan ist noch ein sehr viel stärkeres Treibhausgas als CO2, aber beide haben halt eben diesen Effekt. Hier ist es einfach auch nochmal gezeigt, die empfangene Sonnenstrahlung sind 341 Watt und davon werden halt eben 49 direkt an den Wolken und Aerosolen in der Atmosphäre reflektiert und nochmal 23 werden auch direkt in der Atmosphäre, an der Oberfläche reflektiert. Ja, das ist schon ein großer Teil. Man sieht hier, an der Oberfläche kommt weniger als die Hälfte an, die dann wirklich die Oberfläche wärmt. In der Atmosphäre absorbiert, ohne dass es direkt wieder abgestrahlt wird, sind immerhin noch 78. Ja. Und diese 341, ja, davon bleibt natürlich nicht so viel, der Rest bleibt halt nicht so viel übrig. Aber was halt hier noch ist, ist halt ein Teil der Wärme, die halt hier durch Verdunstung etc. Der Erde entnommen wird, die bleibt einfach hier. Ja? Das wird Wolken, das regnet wieder auf die Erde, das geht nicht weg. Aber wir haben trotzdem noch hier austretende Strahlung sind 238,5 Watt pro Quadratmeter. Das kann man mal kurz zusammenrechnen, das ist halt ungefähr ein gar nicht so schlechtes Gleichgewicht. Ja? Wenn man sagt, die 341, die draufkommen, plus die 102, die weggehen und plus die 238, die weggehen. Es gibt auch ungefähr 340. Das ist ja ziemlich genau. Ja. Bleibt an der Stelle ein ganz gutes Gleichgewicht. Ja. Genau, hier steht es auch nochmal, die effektive Temperatur wären dann 288 Kelvin. Ja. Eigentlich müsste ja ein bisschen was hier bleiben, ne? Oder?
Mhm.
Ja, wie viel Quadratmeter hat denn so eine Erde? Also es sind einige, ja. Also man, ich weiß, man müsste es wahrscheinlich auf die letzte Nachkommastelle zusammenrechnen, aber das ist natürlich pro Quadratmeter, ja. Das heißt also, jedes kleinste Ungleichgewicht sorgt natürlich direkt für einen Rieseneffekt. Ja, wenn ich das pro Quadratmeter ändere, ja, und die Erde ist halt groß, ja, dann hat das natürlich direkt einen Einfluss. Ja. Ja, hier ist es nochmal gezeigt, das Spektrum. Hier ist die Bodenstrahlung von der Erde. Ja. Das entspricht ziemlich genau dem Spektrum von einem schwarzen Strahler. Ja. Das ist das, was einfach die Erdoberfläche sozusagen emittiert. Und hier sieht man, das ist das Spektrum der Gegenstrahlung. Das heißt also, das ist einfach nur die Strahlung, die Atmosphäre, ich vermute mal, das wird dann bei der Nacht gemessen worden sein, das ist einfach die Strahlung, die Atmosphäre zurück auf die Erde wirft. Und hier sieht man halt, das hier ist von Wasser und CO2 aufgenommen und wieder zurück auf die Erde gestrahlte Wärme. Und hier gibt es so ein Fenster, ja, das heißt, also man nennt es jetzt hier Fenster, weil das ist die Emission, dieser Teil von dieser Wärmestrahlung, die kann ungehindert in den Weltraum entfliehen. Und hier sieht man eigentlich ganz gut, warum CO2 hier plötzlich so einen großen Stellenwert kriegt. Ja? Weil ein großer Teil von dieser reflektierten Wärme, also von dem Treibhausgas, von der durch den Treibhausgas gefangenen Wärme, ist hier dieser Bereich, der CO2 ist. Ja? Auch Wasser an der Stelle, aber die Wasserkonzentration ändert sich nicht so stark. Das, was sich ändert, ist hier halt eben CO2. Und wenn wir halt hier diesen Bereich, je mehr wir halt sozusagen hier zurück reflektieren, desto wärmer wird es halt. Ja? Jetzt kann man leider nicht sagen, okay, wir können irgendwie anpassen, was hier emittiert und was hier in diesem Fenster liegt. Das geht halt nicht. Wenn es jetzt irgendein Treibhausgas gäbe, was genau in diesem Fenster eine Absorptionslinie hätte, das wäre natürlich ganz schlimm. Ja? Oder gut. Ja, wenn wir jetzt daran denken, dass wir den Mars vielleicht besiedeln wollen, dann wäre das vielleicht wieder cool. Aber ja, das muss man sich immer überlegen. Also dieser Treibhauseffekt ist natürlich auf der einen Seite ein Segen, weil ohne den Treibhauseffekt wäre das hier einfach nur ein Eisplanet. Ja, auf der anderen Seite ist es halt ein ziemlich, ziemlich kritisches Gleichgewicht, in dem wir leben. Und ja, also ohne den Treibhauseffekt ging es nicht, aber mit zu starkem Treibhauseffekt ist vielleicht auch nicht so cool.
Die Venus.
Ja. Ja. Da müsste man also irgendwas finden. Vielleicht kann man da ein paar Bäume pflanzen. um die ein bisschen abzukühlen, ja, wer weiß. Ja, gut, Wolken haben auch noch einen Einfluss. Ja, also wenn es natürlich wolkenloser Himmel gibt, das kennt man, ja, wenn es nachts wolkenlos ist, man sieht die Sterne, ist kalt. Ja, das ist direkt ein Effekt, ja, das sieht man einfach, das ist einfach der Effekt, dass diese Wolken keine Wärmestrahlung mehr zurückwerfen. Die Wärmestrahlung geht raus und die geht dann einfach in den Weltraum, die ist weg. Ja, und genau, die Wolken machen halt eben keine Selektion nach der Wellenlänge, da bleibt die Strahlung einfach stecken und die strahlen natürlich einen Teil der Wärme auch wieder weiter raus, aber es ist sehr viel weniger. Ist hier die Leistung ist proportional zu TH4 und jetzt ist es halt so, je niedriger so Wolken sind, desto wärmer sind die. Ja? Jeder kennt das, wenn man in die Berge fährt, bis auf die letzte Spitze oben drauf, da liegt dann meistens Schnee, weil es oben kalt. Das heißt also, Wolken, die weiter unten liegen, die sind wärmer. Und die werfen effektiver die Wärme zurück. Ja, das sieht man jetzt im November eigentlich ganz gut. Wenn es so richtig schön neblig ist, die ganze Nacht, dann ist am nächsten Morgen eigentlich genauso warm, wie es am Abend war. Da ändert sich nicht viel, ja, weil das einfach die Wärme hält. Während es jetzt in so kalten, klaren Tagen natürlich weggeht. Wenn ich so eine Wolkenschicht habe, die ganz, ganz weit oben ist, dann ist die auch eisekalt. Ja? Das heißt also, die hat dann halt eine geringere Strahlungsleistung, die zurückkommt. Und hier steht es halt, ja. Also, wenn nachts Wolkendecke ist, kühlt es halt nicht so stark ab. Das ist natürlich nicht für jetzt das Wetter, ja, bevor jetzt wieder dieses Jahr Klima- und Wetter-Ding kommt, ja. Klar, wenn ich hier jetzt irgendwie Polarluft habe, die bei Wolken im Himmel irgendwie aus Norden hier reinströmt, dann wird es auch schweinekalt, auch wenn es bewölkt ist, ja.
Also, du hattest eben gesagt, dass das H2O in dem Sinne mehr oder weniger gleich bleibt, aber das ist nicht ganz richtig, weil CO2, je mehr CO2 wir haben, desto mehr Störpartikel gibt es, das heißt auch, Wolken auch.
Ach so, ja.
Das heißt, mehr CO2 kann in der Luft gebunden werden und schließt natürlich dann auch das Fenster.
Ja, genau. Ich meine aber, also was ich eben meinte mit, das ist schon richtig, das ist nochmal genau zu sagen, aber was ich meinte mit, die Konzentration von Wasser in Parts per Million, die ändert sich nicht groß auf der Erde, weil sich das halt in einem global sehr gleichmäßigen Gleichgewicht befindet. Das ist aber lokal total nicht der Fall, das ist schon richtig. Ja. Also deswegen, also das, was wir hier, dieser Einfluss von Wolken, ja, das weiß jeder, diese Wolken sind ein lokales Phänomen, auch wenn man immer das Gefühl hat, wenn hier alles bewölkt ist, ist es überall bewölkt. Nee, man sieht, wenn man da rausguckt, ja, da hinten ist nicht so bewölkt wie hier. Hier ist es gerade nicht so schön. Das hat natürlich einen starken Einfluss auf das Wetter, aber eben halt auch auf das Klima. Ja? Aber das ist total wichtig, dass man immer aufpasst, dass man das halt nicht, das darf man nicht miteinander verhackstücken. Wetter ist halt nicht gleich Klima. Ja? Ja, das Wetter ist jetzt gerade die Wolke hier, aber nur wenn ich jetzt hier gerade Wolke habe, wird nicht die globale Temperatur deswegen höher oder niedriger, weil ich halt jetzt gerade, weil den ganzen Winter irgendwie keine Wolken gab. Ja, ja, genau. Hier haben wir nochmal, also von der Weltraum aus gesehen, müsste die Erde also eine Oberflächentemperatur von minus 18 Grad haben. Und das kann man wohl beobachten, gemittelt über die Fläche, aber hier lokal auf der Oberfläche haben wir halt eben eine andere Temperatur. Ja? Und hier sieht man nochmal für verschiedene Wellenlängen, hier ist der Bereich der Strahlungsdurchlässigkeit und dann sieht man halt, hier ist wieder dieses Fenster, ja? Dieses Fenster, an der die Erde Wärmestrahlung eben an den Weltraum abgeben kann. Und hier sieht man auch relativ stark, ist halt diese CO2-Grenze der Absorption. Und jetzt ist es so, wenn hier sind eingezeichnet, gestrichelt, die verschiedenen Spektren der Erde als schwarzer Körper bei verschiedenen Temperaturen. Ja, also man kann das Wien'sche Verschiebungsgesetz nehmen und diese Spektren berechnen. Wenn die Erde jetzt eine Oberflächentemperatur von minus 55 Grad hätte, dann würde man das gar nicht sehen. Also das wäre hier in dem Bereich unterhalb, das hätte gar keinen Einfluss. Das heißt, alles, was emittiert wird, wird da gar nicht zurückgeworfen. Wenn ich aber hier in dem Bereich bin, dass ich eine Oberflächentemperatur von 15 Grad habe, dann sehe ich halt relativ stark, dass ich hier dieses Fenster habe, wo es in den Weltraum abgestrahlt wird, aber dieser Teil hier stark reduziert wird, eben dadurch, dass ich da Kohlendioxid in der Atmosphäre habe. Und genau. Dann ist die Frage, ja, also man redet von dem sogenannten anthropogenen Treibhauseffekt, also anthropogen, ja, menschengemacht. Gibt es überhaupt eine CO2-Erhöhung? Gibt es überhaupt eine Temperaturerhöhung? Welches Delta T ergibt sich für eine Verdopplung von den Spurengasen zum Beispiel? Und gibt es Senken für CO2? Ja? Ich habe natürlich ein paar Sachen jetzt schon erzählt. Und ich weiß nicht, ob wir es noch machen. Oh nee, wir haben schon drüber. Tut mir leid, hat niemand gesagt. Das wird dann der Herr Pottlech nächste Woche machen. Dann wird es auch nochmal um die Erde als schwarzen Körper gehen. Das ist schon die nächste Folie. Werden sich wie zu Hause fühlen. Dann danke fürs Zuhören.